Keiner will das erleben müssen, aber wenn ein Unfall passiert oder jemand umkippt, plötzlich das Bewusstsein verliert, dann ist es möglicherweise eine Frage von Leben und Tod, dass jemand schnell Erste Hilfe leistet. Und dieser jemand kann ich sein. Nur, wie geht Erste Hilfe? Wissen Sie es noch? Erste Hilfe ist unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 0800 246 2469. Wir freuen uns auf Ihre Fragen oder auch Ihre Erfahrungsberichte.
Das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2 mit Klaus Schneider.
Und im Studio ist Hausarzt und Allgemeinmediziner Professor Jörg Schelling. Hallo, Herr Schelling.
Hallo, Herr Schneider. Schönen guten Morgen.
Die Minuten, Herr Schelling, die es nach einem Unfall braucht, bis professionelle Hilfe eintrifft, die können manchmal entscheidend darüber sein, ob jemand schwere bleibende Schäden hat oder ob was noch glimpflich ausgeht, oder?
Das ist völlig richtig. Tatsächlich vergessen wir immer, dass die Laienhilfe, die Hilfe durch die Menschen in der Nähe manchmal viel, viel wichtiger ist für das Ergebnis, für den langfristige Gesundwerden wieder eines Menschen, weil Sie kennen diesen Spruch sicherlich auch, Zeit ist Gehirn, und das ist richtig, solange das Gehirn nicht durchblutet ist, geht es dann einfach auch, gehen auch Gehirnzellen zugrunde, und hier geht es wirklich um die Minuten. Und selbst wenn wir das große Glück haben, dass wir hier in Bayern, aber auch in vielen anderen natürlich Regionen Deutschlands sehr, sehr schnell auch den Notarzt oder Rettungsdienst vor Ort haben, ist es trotzdem so, dass diese ersten Minuten oft entscheidend sein können. Und hier können wir ganz, ganz viel leisten und schaffen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, immer irgendwas tun, nicht einfach nur daneben stehen und zuschauen.
Mhm, aber was ich da tun muss, das sollte ich natürlich schon auch irgendwie auf dem Schirm haben. Und am besten sollte man das auch regelmäßig üben, zum Beispiel in einem Erste-Hilfe-Kurs. Dort lernt man auch, wie die Herzdruckmassage funktioniert. Und manche sagen auch, man solle sich Stayin' Alive von den Bee Gees dazu vorstellen oder Highway to Hell von AC/DC, nicht wegen des Liedtextes, sondern weil der Rhythmus genau der ist, in dem man drücken muss. 0800 246 2469, das ist die kostenfreie Nummer ins Gesundheitsgespräch. Wie geht Erste Hilfe ist unser Thema. Heute im Studio ist Professor Jörg Schelling, und wir freuen uns über Ihre Fragen, aber auch über Erlebnisberichte. Was haben Sie da schon erlebt? Konnten Sie schon jemandem helfen oder ist Ihnen vielleicht geholfen worden? Dann erzählen Sie uns das doch. Das ist sicher spannend für alle anderen auch. Herr Schelling, was haben Sie schon erlebt? Gab es Situationen, wo Sie gemerkt haben, puh, da war ich jetzt aber froh, dass jemand vor Ort schon Hilfe geleistet hat?
Ja, tatsächlich erlebt man solche Momente immer wieder, und da ist man wirklich froh, wenn jemand schon das angewendet hat, was man vielleicht auch eben gelernt hat, auch in einem Erste-Hilfe-Kurs. Und die Bedeutung der Erste-Hilfe-Kurse, die kann man ja auch nicht unterschätzen. In der Praxis mit dem Team machen wir jedes Jahr so einen Notfallkurs. Das ist natürlich wichtig, auch im Rahmen einfach der Qualitätssicherung. Aber ich denke auch, dass jeder Mensch da draußen und jeder, der uns zuhört, auch überlegen sollte, wann war eigentlich der letzte Erste-Hilfe-Kurs und soll ich den nicht vielleicht nicht mal wieder wiederholen? Denn das sind ja eigentlich immer wieder dieselben Handgriffe, dieselben Dinge, die man machen muss. Und ich erinnere mich gut dran, dass wir spazieren waren mit meiner Nichte, die hat dann so Brezeln gekaut, und wie es so ist, wenn die kleinen Kinder, die waren noch knapp 2 Jahre, nicht richtig schlucken kann, hat sie sich dann durch diesen ganzen Pfropfen mit den Brezeln in die Luftröhre begeben, und dann zum Glück hat meine Frau, die war dann schneller als ich da vor Ort und hat dann letztendlich auch aufgrund des Erste-Hilfe-Kurses, den sie regelmäßig gemacht, dann eben letztendlich mit einem entsprechenden heimlich Handgriff bzw. ein entsprechendes Manöver dann diesen Pfropfen mit Druck aus dem Hals wieder rausbekommen und damit vermutlich unsere Nichte das Leben gerettet. Also das war sehr dramatisch, habe ich selber sehr dramatisch erlebt.
Das heimlich Manöver, wie geht das, wenn wir schon drüber reden?
Nun, es ist ja bei Kindern und Erwachsenen ein bisschen unterschiedlich. Das war ja damals noch ein Kleinkind, und da sollte man sich dann wirklich über die Beine, übers Knie legen, den Kopf so leicht nach unten und dann eben wirklich mit Kraft, also wirklich auch mit Wucht zwischen die Schulterblätter hinten auf den Rücken schlagen und versuchen eben dadurch auf den Oberkörper den entsprechenden Druck aufzubauen, um dann diesen Bolus, um diesen Batzen, der dann die Luftröhre verstopft, rauszukatapultieren, weil dann eben der Druck dafür ausreicht. bei Erwachsenen, sage ich mal so, wenn man die jetzt nicht übers Knie legen kann, ist ja das manchmal etwas sehr schwierig. Also ich bekomme hier Bilder in den Kopf. Aber dann sollte man im Zweifelsfall, letztendlich würde ich den Oberkörper von hinten umgreifen und eben letztendlich mit einem starken ruckartigen Druck gegen die untere Rippenkante, sage ich mal so, genauso den Druck auf den Oberkörper ausüben. Und das reicht dann oft auch aus, um so einen Fremdkörper nach außen zu befördern. Mhm. Also einfach hinter die Person gehen, wenn sie im Sitzen ist, oder halt im Zweifelsfall sich auf den Bauch legen, wenn es irgendwie geht.
Und man darf da auch keine Angst haben, dass man irgendwem wehtut, weil jeglicher Schmerz, den man da möglicherweise, oder auch eine Rippe, die man bricht, ist weitaus weniger drastisch, als wenn man nichts tut.
Ja. Das, was Sie sagen, ist das ganz, ganz Entscheidende. In einer echten Notfallsituation, wenn jemand nicht mehr atmen kann oder wenn jemand keinen tastbaren Puls mehr hat, also der Kreislauf steht, kann man mit praktisch nichts, was man macht, was falsch machen. Mhm. Also nichts zu tun ist das Allerschlimmste, weil die Zeit, die vergeht, die schadet dann dem Gehirn, und was dann im Endeffekt an Schäden übrig bleibt, ist nicht mehr wiederherzustellen. Also in so einer Situation machen, 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 was man gelernt hat, machen, was man glaubt in dem Moment, wie man helfen kann, besser als daneben zu stehen. Es ist ganz natürlich, dass viele Menschen dann erstmal erstarren und daneben stehen und einfach selber geschockt sind und Angst haben. Oder sagen, sie rufen wo an und dann warten sie, bis der Profi kommt, in Anführungsstrichen. Aber wir sind in dem Moment alle Profis in dem Sinne, dass wir die Einzigen sind, die helfen können in dem Moment. Und deswegen ist das wirklich ein ganz wichtiger Appell. Irgendwas machen, und ob man jetzt 30 Mal drückt, wie es richtig wäre bei der Herzdruckmassage, oder 25 Mal oder nur 20 Mal oder nur 15 Mal, weil man es irgendwie die Zahl nicht mehr weiß. Hauptsache drücken, nicht sagen, oh Gott, wie oft war das jetzt noch, und dann nochmal das Handy rausnehmen und die Zahlen schauen oder erstarren. Also ganz wichtig, helfen, helfen, helfen.
Und wir gehen aber trotzdem nochmal im Detail gleich durch, wie es richtig funktioniert. Was haben Sie erlebt? Was hatten Sie für, wann war Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs? Erzählen Sie es uns, rufen Sie uns an, 0800 246 2469. Gab es eine Situation, wo Sie schon mal gerettet wurden? Haben Sie jemanden schon mal auf diese Weise das Leben gerettet? Dann sagen Sie es uns, erzählen Sie uns. Andere profitieren davon möglicherweise. 0800 246 2469 ist die Nummer, unter der Sie uns telefonisch erreichen. Oder aber Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken an die 0151 7220 220 7. Professor Schelling, da fielen jetzt ein paar Stichworte, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Sie haben gesagt, atmen oder auch wenn der Puls nicht mehr richtig geht. Woran erkenne ich denn tatsächlich, dass jemand Hilfe braucht? Bei der Nichte, die keine Luft mehr kriegt, ist es relativ klar. Aber es gibt ja auch so Momente, wo jemand sagt, nee, ich brauche keine Hilfe und weiß es gar nicht, dass er eigentlich knapp vorm Sterben ist, vielleicht.
Nun, wenn jemand noch sprechen kann, wenn jemand ansprechbar ist, wenn jemand sich äußern kann, wenn jemand die Schmerzen beschreiben kann, ist es natürlich klar, dann kann man versuchen, mit jemandem zu sprechen und es zu klären. Wenn jemand sprechen kann, atmet er ja auch noch. Also auch das macht es einfacher, die Problematik zu klären. Es geht im Endeffekt bei der Ersten Hilfe immer um den Menschen, der irgendwo liegt oder irgendwo sitzt und nicht mehr ansprechbar ist. Also jemand, der das Bewusstsein verloren hat. Und wenn wir das Bewusstsein verlieren, gibt es verschiedene Gründe. Verletzungen am Kopf, Stürze, ist ganz klar. Klar, jemand kann auch einfach nur eingeschlafen sein, jemand kann Unterzucker haben. Aber in den gefährlichsten Fällen verlieren wir dann das Bewusstsein, wenn aus irgendeinem Grund unser Herz-Kreislauf-System nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann die Atmung nicht mehr funktioniert. Und deswegen immer schauen, erstmal das Bewusstsein zu prüfen. Also hinzugehen und zu schauen, kann ich überhaupt noch Kontakt mit den Menschen aufnehmen, also ansehen, ansprechen und dann anfassen. Also diese berühmten A's, ansprechen, anfassen, ganz wichtig. Und wenn dann eben letztendlich jemand nicht mehr bewusst ist, also nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr reagieren kann, dann geht es wirklich in die Erste Hilfe, wenn man eben jemand dann wecken kann oder wenn jemand aufwacht. Und dann muss man eben schauen, wie geht's dir, was ist passiert, hast du Hunger, hast du Durst, wie kann ich dir helfen und so. Auch das führt dann im Zweifelsfall auch in die Rettungskette. Mhm. Aber die Erste Hilfe bezieht sich auf den bewusstlosen Menschen, den wir eben nicht mehr wach bekommen.
Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, professionelle Hilfe zu holen, sprich die 112 zu wählen.
Ganz genau. Also wenn das Bewusstsein, wenn wir jemanden finden, der das Bewusstsein verloren hat, sollten wir erstmal versuchen, tatsächlich uns Hilfe in der Nähe zu holen. Weil ich meine, ein Helfer ist gut, aber 2, 3, 4 Menschen sind besser. Also dann wirklich helfen. Da auch durchaus mal laut werden, schreien, Hilfe rufen. Wirklich das Wort Hilfe rufen. Hilfe, kommt jemand, hilft mir. Die müssen nicht gleich mitmachen, aber dass man jemanden hat, den man im Zweifelsfall zum Beispiel auch losschicken kann zu einem Telefon oder losschicken kann, um irgendwas zu holen. Und dann würde man eben schauen und dann prüft man erstmal noch die Atmung. Wenn jemand bewusstlos ist, schaut eben nach, atmet jemand oder nicht. Und wenn man feststellt, dass jemand ganz sicher atmet und in Anführungsstrichen nur bewusstlos ist, würde man dann jemanden in die stabile Seitenlage bringen. Das ist ganz wichtig. Also bewusstlos, aber atmen, dann erstmal schauen, dass jemand stabil in der stabilen Seitenlage liegt. Parallel kann dann zum Beispiel ein Helfer schon auch den Notruf rufen. Wenn man das Bewusstsein nicht feststellen kann und die Atmung nicht feststellen kann, Atmung, indem man eben sich an den Kopf hinbewegt, den Kopf ein bisschen versucht vorsichtig zu überstrecken, sich dann nah an den Mund oder die Nase begibt, hört, ob man ein Atemgeräusch hört, an der eigenen Wange, wenn man die so hinhält, spürt, ob da ein Atemgeräusch ist und gleichzeitig mit dem Blick auf den Oberkörper blickt und schaut, ob der sich hebt und senkt. Und wenn das alles nicht gegeben ist, also wir haben die 2 Punkte, kein Bewusstsein und keine Atmung, dann erstmal, wenn man allein ist, dann erst auf jeden Fall den Notruf rufen, weil dann kriegt man in die Herzdruckmassage und diese Zeit dauert ja dann, da ist man ja beschäftigt und in der Zeit sollte schon der Notarzt auf dem Weg sein. Also kein Bewusstsein, keine Atmung, dann Notruf.
Und dann kommt die Herzdruckmassage. Die ist sozusagen eine Art künstliche Beatmung oder was macht die?
Ja, die ist eine künstliche, wir simulieren in Anführungsstrichen oder wir versuchen nachzuempfinden, nachzustellen, wie dass das Herz letztendlich das Blut durch den Körper bewegt und durch dieses Eindrücken und wieder das Heben, Senken des Brustkorbs, den wir ja wirklich mechanisch bewegen, entsteht Überdruck und Unterdruck. Und dieser Druck, dieses Saugdruck und der mechanische Druck, der sorgt dafür, dass sich das Blut bewegt. Nicht so gut wie sonst, aber gut bewegt. Und Blutbewegung heißt, dass der Sauerstoff, der noch im Blut ist, wieder dorthin kommt, wo er hin soll. Und das ist eigentlich in dem Fall praktisch nur ein Ort, nämlich das Gehirn. Also einfach schauen, dass man irgendwie das Blut in Bewegung bekommt, damit der Sauerstoff ins Gehirn kommt. Und der Sauerstoff, der im Blut ist, wenn wir bewusstlos sind, ist bei den meisten noch ausreichend, dass zumindest das Gehirn grundsätzlich versorgt wird. Das heißt, die Beatmung, die Sie ansprechen, ist gar nicht so wichtig. Das Drücken ist viel wichtiger. Im Zweifelsfall sich das Atmen sparen. Wenn Sie es schaffen, wenn Sie es gut können, wenn Sie es zutrauen, wenn da nicht irgendeine Verletzung am Mund ist, wenn man nicht selber Angst hat, Mensch, da ist ja Blut oder auch vielleicht das ist eine Person, die ich gar nicht kenne, ich traue mich jetzt einfach nicht. Mhm. Im Zweifelsfall drücken, 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 das ist das Wichtigste.
Und wo drücke ich korrekterweise?
Korrekterweise drücke ich eben kurz unter dem Ende des Brustbeins. Wir kennen ja in der Mitte des Brustbeins, wo die Rippen ansetzen, das Brustbein, also dieser lange, schwertförmige oder dolchförmige Knochen in der Mitte. Und wenn man da praktisch am unteren Ende, sag ich mal so, des Brustbeins ist und sitzt und da die Hand aufsetzt und die andere drauflegt, die Arme gut durchstreckt, da den kann man einen sehr, sehr guten Druck ausüben.
Und dieser Druck erinnere ich mich aus meinem Erste-Hilfe-Kurs, der zugegebenermaßen schon sehr lange her ist, aber da hat man so eine Puppe künstlich, da muss man ganz schön festdrücken tatsächlich.
Ja. Das ist völlig richtig. Das wundert jeden im Erste-Hilfe-Kurs, das wundert uns auch immer wieder in unseren eigenen Notfallkurs in der Praxis, wenn die Puppen dann Rückmeldung geben, das sind ja, ob es reicht oder nicht. Das ist immer viel mehr, als man denkt. Also die Faustregel, man fester drücken, als man glaubt, dass man drücken muss, ist immer richtig. Und dann eben entsprechende auch Geschwindigkeit ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eben wirklich nicht drückt und dann kurz wartet, sondern das geht es wirklich um hohe Geschwindigkeit und Sie haben da verschiedene Lieder genannt. Ich als Swiftie würde mir natürlich lieber ein Taylor Swift-Lied wünschen, als einen dieser alten Rock-Songs, aber mir fällt spontan kein Taylor Swift-Lied mit so einem hohen BPM ein. Vielleicht haben die Zuhörer ja eine Idee, aber ansonsten natürlich klar, Staying Alive kennen die meisten schon auch noch.
Und zwar, weil das in dem Rhythmus ist zwischen 100 und 120 Beats per Minute, habe ich gelesen, ist ideal. Das ist ein Rhythmus, der dem echten Herzrhythmus am besten entspricht.
Nun, der erste echte Herzrhythmus bei uns liegt ja in Ruhe um die 60, also ungefähr halb so hoch. Aber wenn wir eben überlegen, wir haben das Rein- und Ausdrücken des Oberkörpers und wir haben diesen Verlust durch diese mechanische Übertragung, dann brauchen wir praktisch die doppelte Druckfrequenz, um ungefähr an die normale Herzfrequenz hinzukommen.
Besteht ein Unterschied darin, ob ich jetzt es mit einem Kind zu tun habe oder einem erwachsenen Menschen, also was zum Beispiel auch den Druck angeht?
Ja, natürlich beim Kind ist der Oberkörper und sind die Rippen noch viel beweglicher, weicher. Da brauchen wir im Regelfall wirklich weniger Druck, spürt man ja dann auch. Und im Zweifelsfall braucht man natürlich dann auch nicht die ganze Hand oder die ganze Kraft der Hand, sondern gerade bei kleinsten Kindern, Babys, reichen dann oft auch die Daumen wirklich, dass man den Oberkörper umfasst und mit den Daumen drückt. Was beim Baby aber ganz wichtig ist, ist tatsächlich, dass für die Babys und Kleinkinder und Kinder der Sauerstoff doch viel, viel wichtiger ist als für uns Erwachsene. Das heißt, beim Kind, Baby, Kleinkind, sollten wir auf jeden Fall auch versuchen zu beatmen. Und das ist tatsächlich auch der Fall, wo man auch vor der Herzdruckmassage schon versuchen sollte, ein bisschen Sauerstoff in das Kind hineinzubekommen. Also da unterscheidet sich so ein bisschen. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, bevor man nichts macht, weil man sagt, oh Gott, wie mache ich das jetzt beim Kind? Im Zweifelsfall lieber das machen, was man machen kann in dem Augenblick, wo man sagt, das traue ich mich jetzt. Aber grundsätzlich, ganz einfach gesagt, Kinder brauchen auch Beatmung, Erwachsene profitieren davon, aber zur Not auch ohne.
Und wie funktioniert das mit dieser Beatmung? Wie mache ich das richtig?
Nun, idealerweise versucht man eben die Halswirbel, den Kopf so ein bisschen zu überstrecken, dass die Zunge nach hinten fällt, dass ein bisschen mehr Platz im Halsrachenraum ist, dass man den Kopf so ein bisschen zu sich nimmt. Und dann letztendlich setzt man die Lippen auf. Wenn man irgendwas hat zum Dazwischenlegen, so eine spezielle Beatmungsfolie oder so, ist in Ordnung. Was man nicht machen sollte, ist ein Taschentuch oder was aus Papier dazwischenlegen, weil das kann abreißen und wird feucht und dann rutscht am Schluss was in den Hals rein und verstopft was. Das sollte man nicht machen. Also dann wirklich einfach beatmen, und wenn man den nicht in den Mund beatmen macht, dann kann man ja auch ganz gut durch die Nase atmen, wenn die offen und frei ist, dann einfach durch die Nase einpusten, durch den eigenen Mund, die Ausatemluft. Man muss jetzt nicht speziell selber eine Atemtechnik haben. Die Ausatemluft, die wir ausatmen, hat noch genügend Sauerstoff für den Menschen, der den Sauerstoff braucht.
Und wie wechselt sich jetzt da Druck und Beatmung ab?
Nun, beim Erwachsenen macht man eben ungefähr 30 Mal diese Beatmung und dann macht man wieder zwei Atemzüge. Und wenn irgendwo in der Nähe ein Erste-Hilfe-Koffer ist, ein guter, gibt es vielleicht ja auch schon eine Beatmungsmaske oder sowas. Das wäre natürlich dann der absolute Traum, aber das ist natürlich im Alltag oder irgendwo am See unwahrscheinlich. Das ist dann halt teilweise, wenn man im Unternehmen ist oder in im Gebäude ist, dass da vielleicht irgendwo schon jemand einen Erste-Hilfe-Koffer holt. Das wäre natürlich dann toll, wenn man das damit machen kann. Aber das sollte man auch gelernt und geübt haben.
30 Mal drücken, 2-mal beatmen, das ist die Regel. Sollte man geübt haben, ja, wie oft mache ich so einen Erste-Hilfe-Kurs im Idealfall? Sie machen es jährlich.
Wir machen es jährlich, aber in der Praxis ist natürlich auch ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Wir müssen ja auch darauf vorbereitet sein, dass jederzeit mal ein Notfall auftritt in der Praxis oder im Dienst. Für die Allgemeinbevölkerung wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn man das regelmäßig macht. Ich denke aber, alle 2 Jahre ist auf jeden Fall auch für jemanden, der das einfach nur als Laie beherrschen möchte, ein sehr guter Abstand, das zu machen. In vielen Unternehmen wird es auch durchaus häufiger angeboten, jetzt bei Fluglinien zum Beispiel. Die Mitarbeiter müssen das natürlich auch regelmäßig machen. Aber ich denke mal, 2 Jahre ist ein guter Abstand. Und wenn man das nicht schafft, dann zumindest einfach jetzt, wenn man die Sendung hört, sich sagen, Mensch, irgendwann mal wieder, also so bald wie möglich einfach wieder einen Kurs machen. Und dann ist man wieder auf dem neuesten Stand und kann sich da informieren. Alternativ natürlich, klar, was auch ganz sinnvoll ist, ist, dass man sich auf das Smartphone einfach eine Erste-Hilfe-App runterlädt. Da gibt es inzwischen auch ganz gute. Manche kosten so ein bisschen so einen kleinen Obolus als Unterstützung, andere sind frei. Und die kann man ja auch so ein bisschen durchspielen mal und daran selber so ein bisschen lernen.
Also sollte man nicht erst öffnen, wenn der Notfall da ist.
Nein, genau. Also die kann man dann selber mal runter und mal schauen, was würde ich da machen. Das hat ja auch was in so eine Art spielerisches Lernen. Da sind teilweise auch Fälle dann drinnen, die man nachspielen, in Anführungsstrichen, kann. Also hier ist auch das Smartphone durchaus nicht nur ein böses Gerät, was uns Zeit stiehlt.
Erste Hilfe ist unser Thema. Die muss ja gar nicht so dramatisch immer sein, Herr Schelling, so ein Notfall. Es kann ja auch sein, zum Beispiel, dass mich eine Wespe sticht und dann merke ich, hoppla, ich vertrage das nicht mehr so wie früher, weil ich vielleicht eine Allergie habe oder so.
Ganz genau, das muss ja nicht immer so dramatisch anfangen oder gleich in so einem dramatischen Zustand enden, aber es gibt durchaus Momente, wo man das auch ernst nehmen muss, und gerade ein Wespenstich kann ja bei jemandem, der da eine Sensibilität entwickelt hat, durchaus dann sich über einen gewissen Zeitraum auch dramatisch entwickeln. Und da ist ganz gut, wenn man dann im Zweifelsfall auch zeitnah Hilfe aufsucht oder eben sich auch vorbereitet fürs nächste Mal, wenn sowas passiert.
Nämlich wie? Was habe ich dann parat?
Nun, wenn man wirklich schon eine starke Reaktion auf den Wespenstich hatte, bei dem es eben auch zum Beispiel durchaus auch ein bisschen zu Atemnot, zu Einschränkungen der Atmung kam, zu Schwellungen im Hals-Mund-Bereich, eben dass es nicht nur eine Allergie war, sondern schon in Richtung einer Anaphylaxie, also einer wirklichen Überreaktion auf diesen Stich kommt, die eben dann wirklich auch im Zweifelsfall die Atmung sehr beeinträchtigen kann, dann hat man im Regelfall entweder so eine Cortisonlösung zum Trinken, weil dann Tabletten oft schlecht geschluckt werden können. Mhm. Das kann man teilweise einsetzen. Was man immer auch einsetzen kann, sind Medikamente, die diese allergische Reaktion unterbinden, also Antihistaminika, aber die eben teilweise in Tablettenform sind, muss man eben dann auch schauen, wie man sich die dann zuführt. Und das Entscheidende, wenn man wirklich schon mal in einer bedrohlichen Situation war, ist aber wirklich dieser berühmte Adrenalin-Pen, also dieses kleine Gerät, was so eine Art ein Autoinjektor hat, also der selber dann praktisch auslöst, wenn man ihn auf den Oberschenkel aufsetzt und dann eben auf die Taste drückt und das eben dann eine feste Menge Adrenalin in den Muskel abgibt. Und das ist dasselbe Adrenalin, wie es auch der Notarzt geben würde. Und durch das Adrenalin werden die Gefäße wieder aufgemacht, wird die Atmung wieder frei und man kann eben im Zweifelsfall diese Reaktion, wenn man merkt, die bahnt sich wieder an, dann beenden, bevor sie weitergeht. Dann natürlich trotzdem sich in medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und nachkontrollieren und beobachten lassen. Aber grundsätzlich mal so ein Pen ist gut und falls man zum Beispiel zu jemandem kommt am Badesee, der vielleicht schon nicht mehr so gut atmen kann, aber noch irgendwie sich anspricht, äußert und dann irgendwie auf die Tasche zeigt oder irgendwo was sagt, dann und man findet da eben diese berühmten Pens, auf denen eben steht Notfallpen, Adrenalinpen oder irgendwas, dann auch durchaus in dem Fall, falls man das Gefühl hat, das ist der richtige Moment, dann eben auch selber zu diesem Pen greifen. Auch hier kann man nichts falsch machen, wenn jemand wirklich eindeutig Atemnot hat und höchstwahrscheinlich einen Insektenstich hat oder sich vielleicht auch noch äußern konnte, dass er gestochen wurde.
0800 246 2469 ist die Nummer zu uns ins Studio. Und Frau Ziegler wird uns jetzt erzählen, was sie schon erlebt hat. Ich grüße Sie, Frau Ziegler.
Hallo, ich grüße Sie auch. Ja, ich bin betrieblicher Ersthelfer seit vielen Jahren, das heißt Laienhelfer. Und mache im Abstand von 2 Jahren ungefähr immer wieder Auffrischungskurse in Erster Hilfe. Und mache das gerne, aber habe jedes Mal gesagt, ich hoffe, dass ich es nie brauche.
Ja.
Also gerade wenn es so um Herzdruckmassage und die wirklich heftigen Sachen geht. Und dann ist mir letztes Jahr Folgendes passiert. Ich habe an einem sportlichen Wettkampf teilgenommen, einen Lauf vom Unternehmen aus. Und das war kurz vor dem Ziel, sehe ich im Gras jemanden liegen. Und so 30 Meter von mir entfernt, also waren schon ein paar Menschen rumgestanden. Es sah so aus, als wäre der professionell versorgt, der Mann. Und hatte aber das Gefühl, ich muss da hingehen, muss den angucken. Der war ganz grau im Gesicht. Mhm. Und habe dann den Atem kontrolliert, weil ich gelernt habe, dass das Wichtigste ist, das Erste. Ich kontrolliere den Atem und dann kann man sehen, was weiter passiert. Und er hatte keinen Atem mehr. Und dann habe ich sofort mit der Herzdruckmassage angefangen, habe ein paar von den Kollegen, die da rumstanden, mit eingebunden und dann gesagt, ob sie dann schon angerufen hätten, die Rettung.
Aha.
Nö. Und dann haben die da telefoniert und dann haben wir da Herzdruckmassage gemacht und dann kamen auch die Malteser, ich weiß nicht, nach gefühlt 10 Minuten wahrscheinlich waren sie schneller. Ja, und der Mann hat es nicht nur überlebt, sondern dem geht's gut. Und mein Appell ist einfach, also hingehen, sich trauen, ist das eine. Und das andere ist, ein bisschen Ahnung auch haben, was man tun muss.
Und Sie machen das alle 2 Jahre?
So ein Auffrischungskurs, ja.
Ja.
Das wird vom Unternehmen angeboten.
Und haben Sie da gemerkt, dass sich Dinge vielleicht auch mal ändern?
Ja, das ist alles viel abgespeckter und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen einfacher als zu der Zeit, als ich Führerschein gemacht habe, als vor 50 Jahren oder was. Das ist alles einfacher. Also es geht bei der Herzdruckmassage vor allem wirklich nur um das Wesentliche. Sie hatten es vorher ja schon gesagt, dieser Rhythmus da mit Staying Alive, das ist wirklich super. Also ich habe in dem Moment dann einfach funktioniert. Ich war nicht mal aufgeregt, das kam dann alles erst hinterher. Ich habe das einfach so abgespult, wie ich es zigmal geübt habe. Und diese Übung hilft dann erstens, die Angst in dem Moment nicht zu spüren. Also die war sicher da, die habe ich dann Wochen später noch gespürt. Zu wissen, was man dann tut und zu wissen, also für mich war es wichtig zu wissen, ich kann jetzt da nichts kaputt machen.
Mhm.
Wenn ich jetzt das Drücken anfange, das hatte ich beim letzten Kurs den Lehrer gefragt, ja, was ist jetzt, wenn ich da anfange zu drücken und der Patient schnauft aber noch und hat gesagt, du kannst nichts kaputt machen, der klebt dir höchstens eine, weil er Schmerzen hat, wenn du da auf seinen Brustkorb so rumdrückst. Ja, genau. Und ja, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, ich denke für den Verunfallten noch mehr als für mich, aber mein Appell wäre einfach wirklich, so einen Kurs zu machen, regelmäßig zu machen, und es passiert weniger dieser Verkehrsunfall, vor dem wir uns ja alle fürchten, da liegt jemand im Auto und blutet wie verrückt, sondern es passiert in der Freizeit, in der Familie, im Büro mit Kollegen, und wenn dann jemand ganz schnell da ist, also.
Und man ist wahrscheinlich auch, Herr Schelling, man ist wahrscheinlich auch etwas sensibilisierter wie jetzt die Frau Ziegler, weil ich habe diese Situation jetzt irgendwie so vor meinem geistigen Auge. Also da ist jemand schon fast tot und da stehen Leute rum und tun nichts.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Der hatte keinen Puls mehr, nichts mehr.
Herr Schelling.
Ja, also Frau Ziegler, alles, was Sie sagen, ist natürlich fantastisch und auch vielen Dank, dass Sie da so aktiv geworden sind. Ich denke, das wissen Sie auch und das spüren Sie auch und das ist sehr, sehr gut, dass Sie das Gelernte dann auch in Praxis umsetzen konnten. Und was Sie gesagt haben, nämlich, dass man in dem Kurs auch ein bisschen die Angst verliert, ist ganz wichtig. Natürlich ist so ein Kurs nicht echt, aber da liegen trotzdem dann die Puppen. Es ist ein Druck da, andere schauen zu, man macht es einmal. Ja. Und allein, dass man es dann mal gemacht hat, allein, dass der Körper sich erinnert an die Bewegungen, an die Abläufe, an was da passieren kann, ist ganz, ganz wichtig. Also Ihr Appell, bitte, bitte jeder, der im Freundes-, Bekanntenkreis helfen möchte, wenn jemandem was passiert, der soll mal so einen Kurs machen. Das ist gut investierte Zeit.
Ja. Frau Ziegler, vielen herzlichen Dank für Ihre Schilderung und für Ihren Einsatz vor allem.
Sehr gerne. Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Und wir machen weiter mit dem Herrn Schmitz, der uns auch etwas zu berichten hat. Herr Schmitz, ich grüße Sie.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Kurz zu meiner Person. Also ich bin Fachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin seit 34 Jahren. Und mein erstes Erlebnis war das Unglück in Ramstein. Damals habe ich überlegt, will ich das wirklich tun oder nicht? Dann habe ich mich durchgemacht, habe es getan und ich bin heute froh, dass ich es getan habe. Mein Erlebnis, ich musste eben dran denken, als der Herr Professor die Geschichte erzählt hat von dem kleinen Kind mit der Breze. Bei mir war es keine Breze, sondern es war die saarländische Bratwurst. Hilfeschreier aus einer Wohnung. Meine damalige Frau, selbst Krankenschwester, wusste nicht so genau, wohin und wonach, und hat nach mir gerufen. Und ich bin dann nach unten und bin in dieses Haus eingedrungen durchs Fenster. Und eine circa 80-jährige Dame lag auf dem Fußboden, blitzeblau. Und ich habe dann kurz gefragt, weil eine junge Frau lief hysterisch im Zimmer rum, sie stirbt. Und da habe ich gesagt, was ist passiert, was hat die Frau? Und ich habe sie dann auf den Rücken gedreht und habe gesagt, sie atmet nicht. Wir haben ihr doch bloß eine Bratwurst mitgebracht. Und da habe ich gesagt, wo ist die Bratwurst? Und dann habe ich die Bratwurst gesehen und fehlte ein Stück. Das war der erste Bissen. Ich habe die Dame auf die Seite genommen, nicht übers Knie gelegt, sondern auf die Seite, mir so in den Arm genommen und habe zweimal kräftig gedrückt nach der Heimlich-Methode, wie sie eben beschrieben wurde. Und dann flog die Wurst schon durch die Wohnung. Und die Dame hat einen tiefen Atemzug genommen, schlug die Augen auf, sah mich an und sagte, wer sind Sie eigentlich? Also es ist wirklich, es war eine Situationskomik, aber Sie können sich vorstellen, wie erleichtert ich war, dass die mich fragt, wer bin ich eigentlich? Ja. Ich habe gesagt, ich bin nur der Nachbar und wie geht's Ihnen denn? Warum liege ich auf dem Boden? Ja, es ging Ihnen gerade nicht so gut, aber jetzt geht's Ihnen besser. Also lange Rede, kurzer Unsinn. Mit diesem einfachen Griff, einem Laiengriff, habe ich wahrscheinlich dieser Dame das Leben gerettet. Ja. Womit ich mich jetzt nicht toller fühle, aber ich wollte nur sagen, es ist einfach, man muss beherzt sein, wenn man eine solche Situation vorfindet. Man muss einfach probieren, wenn man sich an etwas erinnert, auch wenn das nicht funktioniert, man muss es einfach probieren. Und in der Regel ist es so, wenn der Druck aufgebaut wird, es ist ein Fremdkörper, der fliegt raus. Er fliegt raus. Ja. Ich habe das Gleiche 10 Jahre später noch einmal erlebt, damals, da war ich es allerdings nicht, sondern ein Kollege, Und da war es dann ein älterer Herr, da war es auch ein Teil vom Essen, das war in einem Restaurant. Gleiches Spiel, gleiches Glück und man soll es nicht für möglich halten, aber der Herr hat sogar diesen netten Abend mit seiner Familie nicht beendet, sondern er hat sich hinterher ein paar Mal geräuspert und hat vorsichtiger gegessen. Aber ja, es ist einfach beeindruckend, wie so etwas, was sowas für eine Wirkung haben kann.
Ja, ja.
Noch ein Wort zum Ersthelfer. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich das immer wieder erlebe, auch in der Praxis, wenn ich irgendwo dazukomme. Sollte jemand als Ersthelfer irgendwo hinkommen und sieht eine Situation, wo er merkt, aha, da ist was passiert, da ist was nicht in Ordnung, und er weiß, was er zu tun hat, gibt es immer drei Klugscheißer, die drumherum stehen, die irgendetwas vom Stapel lassen, die aber offensichtlich nicht so viel Ahnung haben. Diese Leute sofort zu irgendetwas einspannen. Sie machen das, sie machen das, sie rufen den Notruf. Und dann einfach tun. Und erst wenn man weiß, man ist an seine Grenzen gelangt, einmal nach hinten drehen, hat noch jemand eine Idee, sind sie schon unterwegs, dann Hilfe verlangen. Aber man muss den Mut haben, das Zepter in die Hand zu nehmen.
Ein sehr guter Hinweis, Herr Schmitz. Vielen herzlichen Dank und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank,
Herr Schmitz. Ich danke Ihnen.
Super. Ja, also das Kommando übernehmen, ganz wichtiger Punkt für Herrn Schmitz, wenn man da ist, wirklich sich dann auch trauen, Leute rumzuschicken, ganz super Sache. Und was er auch gesagt hat, beherzt zugreifen, wenn jemand am Schluss 5 gebrochene Rippen hat und einen riesigen blauen Fleck, aber lebt, ist das ein gutes Geschäft.
Ja, und es kam gerade auch noch eine Frage rein, Herr Schelling, wie erkennt man eigentlich zum Beispiel einen Schlaganfall? Auch da ist ja Time is Brain, aber das ist nicht immer so ganz so offensichtlich, weil die Dramatik einfach nicht so erkannt wird. Wie erkenne ich einen Schlaganfall oder einen drohenden?
Das ist immer sehr, sehr schwierig, weil ja gerade, wenn es um ältere Menschen geht, die dann teilweise durchaus auch schon ein bisschen langsamer sind, vielleicht schon durchaus auch Wortfindungsstörungen haben oder einfach auch gerade müde sind, gerade an einem heißen Tag jetzt wie heute, dann vielleicht auch nicht mehr so adäquat reagieren. Letztendlich ist schon die deutliche Veränderung der Sprache ein ganz klarer Hinweis immer. Und natürlich einfach auch die Unfähigkeit, Arme oder Beine noch zu bewegen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Letztendlich muss man sagen, die meisten Schlaganfälle werden ja von den Angehörigen entdeckt, die halt ihre Familienmitglieder kennen und die sagen, der ist heute ganz anders. Mhm. Also allein so dieses, da ist jemand wirklich ganz anders als sonst, der reagiert anders, nicht mehr adäquat, der spricht anders, nicht mehr verständlich oder nicht mehr zusammenhängend, der bewegt sich anders. Das sind schon einfach die Punkte und im Zweifelsfall lieber einmal zu viel, dann Hilfe holen oder halt auch im Zweifelsfall, wenn man sich unsicher ist, einmal schauen, dass man vielleicht den Hausarzt erreicht. Vielleicht kann der dann vorbeikommen, wenn es wirklich nur ganz milde Symptome noch sind. Aber im Zweifelsfall lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, sich dann auch den Rettungsdienst anrufen.
112 wählen und dann kommen die in der Regel mit 5 Fragen auf einen zu. Wo ist es passiert? Wer ruft an? Was ist passiert? Wie viele Personen sind beteiligt? Und dann wird man auch noch gebeten zu warten, falls es noch irgendwelche Rückfragen sind. Das sind so die Standardabläufe, die sich einfach bewährt haben.
Ganz genau. Also wichtig ist eben vor allem, erstmal den Ort zu nennen und letztendlich vor allem, was passiert ist. Weil diese beiden Informationen sind für den Rettungsdienst ganz entscheidend, zu überlegen, wen schicke ich überhaupt hin, in welchem Bereich bewegt sich das, wie ist da unsere Zukunftszeiten gerade und eben, was ist passiert, um das ganz, ganz schnell einzuteilen in eine wirklich lebensbedrohliche Situation oder etwas, was nicht so bedrohlich ist. Da gibt es eben so verschiedene Abstufungen, Kategorien. Also wo und was ist ganz, ganz wichtig. Und dann klar, wie viele, also braucht man, Stichwort wieder leider Verkehrsunfall, braucht man vielleicht auch mehr Rettungsmittel. Das sind die ganz, ganz entscheidenden Punkte.
Manchmal hat man aber auch einfach Glück und einen tollen Nachbarn wie den Herrn Sturm. Hallo, Herr Sturm.
Guten Tag.
Erzählen Sie von Ihrer Geschichte, bitte.
Ich habe ein Nachbarskind reanimiert. Es kam Geschrei aus der Nachbarwohnung. Zuerst habe ich dann gedacht, irgendwie die spielen oder da ist halt einfach Radau. Und hat aber die Mutter nicht aufgehört zu schreien. Und dann bin ich rüber und dann stand die Mutter kreidebleich mit einem leblosen Kind, wo die Beine und die Arme rumgebaumelt sind, war ganz gruselig, wie so eine Puppe. Und sie hat gesagt, sie atmet nicht, konnte aber nicht sagen, was los ist. Sie war voll im Schock. Und dann habe ich das Kind entgegengenommen und übers Knie gelegt, wie man so schön sagt, und beherzt zwischen die Schulterblätter geklopft oder gehauen, wie man das halt so macht. Und habe dann festgestellt, das Kind hat nichts verschluckt, sondern es atmet halt einfach so nicht. Habe dann in den Mund reingeschaut, da war nichts. Und habe die Mutter gefragt, die konnte aber keine Angaben machen. Die war voll im Schock. Und das Kind war schon blau und dann habe ich angefangen, das Kind zu beatmen und habe mich schon darauf vorbereitet, dann auch die Massage zu machen, wobei ich da echt Schiss davor hatte, da irgendwie was kaputt zu machen. Und dann hat aber das Kind gehustet und dann wieder geatmet. Und dann musste ich zum Glück nicht mehr die Druckmassage machen. Aber also es war total gruselig, dieses leblose Kind, diese baumelnden Beine im Arm zu halten und dann nicht zu wissen, schaffe ich es jetzt oder schaffe ich es nicht, aber da hat es einfach einen Schalter umgelegt und es hat dann funktioniert, weil ich hatte vor Jahren mal einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, aber das ist bestimmt schon 10 Jahre her, mindestens. Und ich wusste nichts mehr, außer also über Mund und Nase gleichzeitig, weil es halt so klein ist beim Kind und ich habe es einfach gemacht und genau, es hat funktioniert. Und das Kind hatte den RS-Virus wohl und hatte da einen Atemstillstand und war dann noch 2 Wochen hochintensiv, hat es aber geschafft. Und daher mein Appell an die Leute, einfach machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn einer mal was macht, dann kann es funktionieren. Und bei mir hat es funktioniert.
Großartig.
Herr Sturm, ich bin begeistert von Ihrem Bericht. Es ist ganz toll, wie das gelaufen ist. Und es zeigt wieder mal, Sie haben gesagt, Sie haben viele Jahre vorher einen Kurs gemacht und der hat immer noch nachgewirkt. Also insofern ist es, glaube ich, tatsächlich, sollte jeder sich trauen, da nochmal sein Wissen aufzufrischen. Und dann sehen Sie ja, dann haben Sie das aktiviert und haben alles so toll gemacht, ganz fantastisch. Und der RS-Virus ist ja wirklich eine Plage. Wir haben jetzt zum Glück dieses Jahr das erste Mal dann eine Antikörpergabe, die alle Babys bekommen werden. Die STIKO hat es gerade empfohlen. Also hoffentlich wird dieser Herbst und Winter weniger solche Fälle bringen. Aber natürlich ist es mit dem RS-Virus ganz schlimm. Und was Sie beschreiben mit dem Kind mit den leblos herunterhängenden armen Beinen, das Bild tritt uns allen sofort vor die Augen. Ist ein ganz furchtbarer Moment. Und dann eben nicht wie die Mutter schreien, erstarren, sondern eben was machen. Also ganz toll. Vielen Dank.
Das ist aber schon, Herr Sturm, stelle ich mir, also das ist schon so ein bisschen eine traumatisierende Situation. Wie geht es Ihnen danach damit?
Witzig, dass Sie genau das ansprechen, weil das hätte ich gerne noch angefügt. Also ich empfehle jedem, der Erste Hilfe macht, sich danach mit seinem Hausarzt oder anderen Fachleuten in Verbindung zu setzen und darüber zu sprechen. Denn mir ging es richtig schlecht, richtig, richtig schlecht, weil klar ist man der Held vom Erdbeerfeld in dem Moment. Aber ich wusste, das Kind ist im Krankenhaus. Und 2 Wochen später wusste ich natürlich, ja toll, überlebt, alles super. Aber in dieser Nacht habe ich nicht geschlafen und auch die Nacht darauf nicht. Und also bis ich dann wusste, ja, das, was du gemacht hast, hat wirklich einen Sinn gehabt, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, shit. Also die Mutter hat ja bestimmt schon 2-3 Minuten vorher geschrien und hat mir gedacht, ja, passt alles und so, die machen halt Spaß irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, wäre ich doch bloß früher, hätte ich doch bloß aufgepasst und so. Und diese ganzen Dinge, diese Gedanken, die natürlich gar keinen Sinn machen, ist ja total irrational, aber man hat ja geholfen in dem Moment. Aber man muss hinterher auf jeden Fall jemanden haben, mit dem man sich dann irgendwie besprechen kann und auch traumatische, also falls es eine traumatische Sache wird, bei mir war es jetzt 2 Wochen lang tatsächlich nicht schön, danach hat sich mehr oder weniger dann irgendwie aufgelöst irgendwann. Aber ich lege jedem ans Herz, auf jeden Fall mal mit seinem Hausarzt da nochmal irgendwie drüber zu sprechen oder mit besten Freunden, Freundinnen, wie auch immer, wer da der Ansprechpartner sein kann für einen selbst. Aber das hat wirklich einen tiefen, tiefen Schnitt in der Seele gemacht, das zu sehen, dass ein blaues Kind wie eine Puppe baumelt. Also sowas sieht man ja normalerweise nur irgendwie, was weiß ich, im Fernsehen.
Ganz tolle Geschichte, Herr Sturm. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe, aber auch natürlich jetzt hier konkret für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Danke.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, ein ganz kurzes Statement, und das würde ich gern dem Herrn Spitzauer geben. Hallo, Herr Spitzauer.
Grüß Sie, Herr Schneider. Hallo.
Sie möchten Werbung machen für ein Projekt.
Ganz genau. Das nennt sie Ein Leben retten und das wird an Schulen durchgeführt, wo quasi Kinder einfach diese Angst vor dem Einleiten dieser Herzdruckmassage verlieren sollen. Und das ist so, dass quasi an die Schulen sind halt auch betriebliche Ersthelfer und an meiner Schule ist eine Kollegin, die leitet das und die ist da ziemlich engagiert. Und die hat das zu uns hergeholt und da kriegt man dann so Puppen gestellt und dann macht man mit jeder Klasse einmal im Jahr, wir machen das ab der 5. Klasse, einmal im Jahr macht man so 1 Stunde, wo man dann halt immer das wiederholt, warum, weshalb ist das so wichtig, was muss man machen, wie läuft das ab. Die Kinder drucken auf die Puppen auch zum bekannten Staying Alive Rhythmus und so sollen halt die diese Angst verlieren, einfach Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten, weil das Problem ist, dass in anderen Ländern ist die Quote, wenn der Sanker kommt, ist viel höher als bei uns. Und es ist ja vorhin auch schon gesagt worden, ja, die Kinder oder ältere Leute haben eher die Wahrscheinlichkeit, dass die halt so einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Und Kinder waren halt dann die, die halt dann wirklich Ersthelfer sein können. Und Kinder halt, wie der Name vor dem Projekt sagt, tatsächlich ein Leben retten. Und das ist echt, ich denke, eine gute Sache.
Kann man das irgendwie buchen, dieses Projekt?
Ja, ich weiß nicht genau, wie das geht. Also ich denke mal, dass die Roten Kreuze vor Ort, denke mal, die haben da Ansprechpartner. Meine Kollegin ist, wie gesagt, selber Ersthelferin oder die eins nur drüber, die wo halt sowas auch Kurse geben darf. Und man kann sich dann dieses sage ich mal, Set da holen und wir müssen dann als Ersthelfer dann auch logisch eh immer alle 2 Jahre da hingehen und diese Auffrischung machen. Und dann sind wir halt auch befähigt, diese Kurse mit den Klassen durchzuführen. Meine Kinder haben dann verzeiht bei einer am Gymnasium selber, machen die auch diese Kurse. Ich denke mal, wenn da jemand an Schulen ist, der da das leitet, der weiß da sicher Ansprechpartner, wo man das machen kann, dass man dieses Material kriegt und dass man dann halt auch Leute an der Schule hat, die das dann halt im Endeffekt dann da verbreiten und ja.
Eine wunderbare Anregung.
Also ein Leben retten, so heißt das.
Sehr schön. Herr Spitzauer, vielen Dank.
Ja, danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Eine Anregung, die natürlich auch wieder bestätigt, es lohnt sich einfach irgendwas zu machen und regelmäßig zu wiederholen. Und selbst wenn es lang her ist, Hauptsache man hat es mal gemacht und Hauptsache man traut sich. Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe haben wir für Sie online zusammengestellt, zu finden unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Nächste Woche spricht Ulrike Ostner mit Dr. Waschmasafi über Borreliose und FSME. Wie gefährlich sind Zecken? Für heute sage ich ganz herzlichen Dank an Professor Jörg Schelling. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, Herr Schneider. War eine sehr schöne Sendung.